Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Mein Name ist Eric Graydon. Heute ist der 29. April. Es ist 10 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graydon.
Wir reden heute über allerhand, einmal über die Lufthansa, genauer gesagt die Krise bei der Lufthansa und wie bzw. ob der Staat da helfen soll. Und dann wollen wir uns auch nochmal die ziemlich dicke Luft anschauen, die diese ganze Debatte rund um die Hilfen für deutsche Großkonzerne zwischen Berlin und Brüssel zu verursachen scheint. Vor all dem würde ich allerdings gerne noch einen Blick auf eine neue Zahl werfen. Die Bundesregierung wird heute ihre sogenannte Frühjahrsprojektion vorstellen. Laut diverser Medienberichte geht die jetzt von einer Schrumpfung der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr um 6,3% aus. Vor einigen Wochen hatten die großen deutschen Wirtschaftsinstitute, unter anderem auch ihr DIW, lediglich eine Schrumpfung von 4,2% vorhergesagt. Was hat sich seitdem geändert?
Na, es hat sich eigentlich nichts geändert. Wir hatten übrigens im Februar noch Projektionen von positivem Wachstum für 2020 und andere hatten -2% im März. Und man sieht, jede zwei Wochen kommt eine neue Prognose raus und sie sieht schlechter aus als die letzte. Also das zeigt, wir wissen einfach nicht, wie die Wirtschaft laufen wird, weil wir einfach nicht wissen, wie lange diese Ansteckung oder diese Welle der Infektionen anhält, wann die Wirtschaft wieder hochfahren kann. Wir wissen auch nicht, ob eine zweite Welle kommt im zweiten Halbjahr oder vielleicht nächstes Jahr. Es gibt ja auch nicht wenige Virologen, die sagen, das ist durchaus nicht unwahrscheinlich. Und in einer solchen Lage stochert man so ein bisschen im Dunkeln und sagt, letztlich sind das keine Projektionen, sondern das sind letztlich Szenarien. Also Wenn-Dann-Analysen, die hier gemacht werden. Und 6,3% Wirtschaftsschrumpfung, also geringere Wirtschaftsleistung in diesem Jahr als im Vergleich zum letzten, das klingt erstmal dramatisch, ist auch deutlich stärker als das, was wir in der globalen Finanzkrise erlebt haben. Also der stärkste Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg, seit 1945. Aber zur Ehrlichkeit gehört auch zu, es könnte deutlich schlimmer kommen, wenn denn noch eine zweite Welle kommt. Es könnte aber auch besser kommen, wenn die Wirtschaft sich jetzt schneller erholt, als wir das befürchten. Also man sollte diesen Zahlen nicht zu viel Gewicht geben, weil letztlich wissen wir es nicht.
Aber warum denn dann überhaupt noch Prognosen anstellen? Also wenn sowieso klar ist, dass wir keine Ahnung haben, wie das Ganze ausgehen wird, wir keine Ahnung haben, wie lange das Ganze dauern wird, warum macht man sich dann überhaupt noch die Mühe?
Naja, Sie haben recht, kann man sagen, dann kann man es eigentlich auch lassen. Es ist schon wichtig, das zu tun, weil es natürlich für viele auch, also sagen wir mal, der Staat, der muss ja unbedingt ungefähr wissen, was kann er an Steuereinnahmen in diesem Jahr erwarten. Dafür muss er unbedingt ungefähr die Wirtschaftsleistung wissen, denn das spiegelt ja wieder, was die Unternehmen einnehmen und damit auch an Steuern zahlen können, was wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Einkommen haben und an Steuern zahlen können. Und damit der Staat dann auch weiß, was muss er denn an neuen Schulden aufnehmen ungefähr. Ja, das muss ja alles geplant werden. Deshalb muss man irgendeine Projektion dem schon zugrunde legen, auch wenn man dann vielleicht zwei Wochen später das dann wieder anpassen muss. Aber ja, für uns Normalsterbliche, die das jetzt im tagtäglichen Leben beobachten, sind diese Zahlen in der Tat nicht besonders sinnvoll, weil sie sich halt ständig ändern.
Lässt sich irgendwie sinnvoll bildlich beschreiben, was der Unterschied ist zwischen, also wie sieht eine Welt, wie sieht ein Deutschland aus, wo die Wirtschaftsleistung um 4,2% gesunken ist, verglichen mit einem Deutschland, in dem die Wirtschaftsleistung um 6,3% gesunken ist?
Na, das heißt konkret wahrscheinlich, dass wir ein paar hunderttausend mehr Menschen ohne Arbeit haben. Ja, wir haben in Deutschland im Augenblick 45,3 Millionen Beschäftigte. Dazu gehören fast 40 Millionen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Wir haben sehr viele Selbstständige, gerade Solo-Selbstständige. Ja, kann man sagen, jetzt bei 45,3 Millionen, da sind ja 300.000, 400.000 nicht so viel, aber naja, es sind 300.000, 400.000 Menschen, die keinen Job mehr haben. Das sind 300.000, 400.000 individuelle Katastrophen und Probleme und Familien, die damit zu kämpfen haben. Also diese Zahlen sind kalte Zahlen, sie sind abstrakte Zahlen, aber dahinter stehen ja immer auch menschliche Schicksale und an der Arbeitslosigkeit kann man es festmachen. Und das kann sich jeder vorstellen, was das bedeutet, keine Arbeit mehr zu haben, Arbeit suchen zu müssen. auch natürlich mit weniger Einkommen auskommen zu müssen und dann die gesamte Ungewissheit, die damit einhergeht. Also letztlich geht es immer um Menschen und was das für ihr tagtägliches Leben bedeutet. Und diese Pandemie hat eben nicht nur gesundheitliche Kosten für die vielen Tausenden Infizierten, die darunter leiden. Die allermeisten von uns merken es nicht gesundheitlich, sind zum Glück von dem Virus nicht betroffen und werden es hoffentlich auch nicht sein. Aber die allermeisten bekommen es wirtschaftlich zu spüren, an ihrem tagtäglichen Leben. Nicht nur bei der Arbeit, sondern natürlich dann auch im Sozialen, was das bedeutet, wenn Kinder zu Hause sind, wenn man dann vielleicht weniger arbeiten kann oder sich in anderer Weise einschränken muss. Also Wirtschaft klingt immer erstmal sehr kalt und sehr abstrakt, aber letztlich hat es was mit Menschenleben zu tun und darum geht es letztendlich.
Sie haben gesagt, es geht eigentlich immer um Szenarien, also auch diese 6,3% Minus sind natürlich Ergebnis einer bestimmten Szenarienrechnung. Wenn man so für die eigene Psyche gerne eine Art Endpunkt hätte, also was sind so die Werte, von denen die schlimmstmöglichen Szenarien ausgehen? Also dass die noch halbwegs seriös sind, also jetzt nicht, dass gleichzeitig auch noch ein Meteor irgendwo in Bochum einschlägt, sondern was für Werte kommen da zustande, wenn man sich so die schlimmstmöglichen seriösen Szenarien durchrechnet?
Ja, vor 2 Wochen hat der Internationale Währungsfonds verschiedene Szenarien veröffentlicht. Und der Internationale Währungsfonds, da sind alle Länder, auch Deutschland, Mitglied. Das ist so, dass die globale Finanzinstitution, die besten Prognosen weltweit macht, die man hat. Und die sagen, die haben ein Szenario. Wir haben ja in einem unserer Podcasts mal über V, U und L-Szenarien gesprochen. Also V heißt, es geht steil bergab und dann ist die wirtschaftliche Erholung auch sehr schnell. U heißt, man braucht mal erstmal eine Zeit lang, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis sich die Wirtschaft wieder erholt. Und L ist so das Schlimmste, was passieren kann, dass es runtergeht und dann erstmal unten verharrt und die Wirtschaft eben sich nicht schnell erholt. Und dieser Internationale Währungsfonds hat mal so ein L-Szenario ausgerechnet und hat gesagt, es ist nicht undenkbar, dass der Lockdown in diesem Jahr vielleicht dann doch länger andauert und man doch nicht wieder alles komplett lockern kann. Und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass es eine zweite oder dritte Welle von Infektionen gibt, auch bis ins nächste Jahr hinein, bis man dann vielleicht irgendwann mal einen Impfstoff hat. Und die sagen, wenn dieses Szenario kommt, längere Shutdown oder Lockdown-Maßnahmen in diesem Jahr und eine zweite Ansteckungswelle im nächsten Jahr, dann könnte bis Ende nächsten Jahres die Wirtschaftsleistung weltweit um 10 Prozentpunkte noch mal schlechter sein, als was wir jetzt haben. Also würde heißen, für Deutschland dieses Jahr 6,3% Einbruch. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Wirtschaft nächstes Jahr wieder wächst. Der Internationale Währungsfonds sagte, das könnte noch mal 10 Prozentpunkte schlechter sein. Also wir reden hier dann darum, dass die deutsche Wirtschaft bis Ende nächsten Jahres 12-13 Prozentpunkte schrumpft.
Okay, na, dann hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Lassen Sie uns mal einen kleinen Schwenk machen, oder relativ großen Schwenk eigentlich. Thema Lufthansa. Das Unternehmen steckt wegen der Corona-Krise tief in Schwierigkeiten. Es finden kaum noch Flüge statt. Der Tourismus ist zum Erliegen gekommen. Am Heimatflughafen der Airline in Frankfurt-Main sind die Passagierzahlen um, ich glaube, 97% eingebrochen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr meinte letzte Woche, der Konzern würde jede Stunde rund 1 Million Euro verbrennen. Mindestens 10.000 Arbeitsplätze stehen akut auf dem Spiel. Alles ziemlich eklig. Aktuell bräuchte das Unternehmen wohl so um die 9 Milliarden Euro. Der Bund wiederum hat riesige Hilfsfonds aufgelegt. 9 Milliarden müssten da locker drin sein. Da wäre doch der Kranich jetzt eigentlich ein perfekter Kandidat für eine staatliche Hilfsleistung, oder?
Ja, die Lufthansa wäre sicherlich ein Kandidat. Und die Bundesregierung hat in ihrem Wirtschaftsstabilisierungsfonds gesagt, dass der Staat ungefähr 100 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, um sich an Unternehmen beteiligen zu können. Jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, der Staat kann sich nicht an jedem Unternehmen beteiligen. Wir haben viele Zehntausende von Unternehmen und der Staat kann ja nicht mit jedem Einzelnen verhandeln und sagen, hier, was braucht er, wir beteiligen uns. Und deshalb muss man schon sehr, sehr vorsichtig überlegen, wo kann der Staat sich beteiligen, wo macht das auch Sinn. Also erstmal ist die Frage der Kriterien. Ja, wieso will man das machen? Und wenn jetzt irgendwie ein mittelständisches Unternehmen kommt, das ich erfinde jetzt irgendwas, das ich will jetzt nicht sagen Sportschuhe herstellt, sonst denken sofort immer alle an Adidas, die wollen natürlich auch Hilfen haben. Aber also wenn man überlegt, was ist denn wichtig? Und dann gibt es verschiedene Kriterien, wo man dann sagt, ja, dafür, da sollte der Staat sich dann vielleicht doch beteiligen. Also ist die Frage ist letztlich, ist das Unternehmen Lufthansa für uns in Deutschland, für die deutsche und für die europäische Wirtschaft so wichtig, dass man alles tun muss, um sie zu retten, auch notwendigerweise mit einer staatlichen Beteiligung. Wollen wir das denn? Ja, also der Staat kann nicht jedes Unternehmen retten und sollte es auch nicht. Und wenn man jetzt sich anschaut, was sind denn Unternehmen, die man retten will, dann geht es natürlich erstmal um Daseinsfürsorge. Ja? Also jetzt mal so ganz plump gesagt, sie können kein Wasserwerk oder Elektrizitätswerk, wenn es denn privat ist, insolvent gehen lassen, sodass die Leute keinen Strom mehr im Haus haben. Also jetzt mal ein extremes Beispiel, das leuchtet, glaube ich, jedem ein. Wir brauchen also eine gewisse Grundversorgung, eine Daseinsfürsorge. Jetzt kann man sagen, ja, gehört denn eine Fluglinie zur Daseinsfürsorge? Ja, das ist wahrscheinlich eher eine schwierige Frage, aber klar, Lufthansa macht natürlich auch ganz viel Cargo, ganz viel Transport von Gütern, Dienstleistungen, von Masken. Jeder hat das Bild im Hinterkopf, wo dann Masken aus China oder andersher, woher kommen. Also so eine Logistik ist natürlich wichtig. Dann sagt man, ja, was ist denn strategisch wichtig für auch für die deutsche Wirtschaft? Braucht Deutschland eine nationale Fluglinie? Das ist immer eine große Frage. Viele Länder haben das nicht mehr. Ja, also Österreicher und die Schweizer, die gibt es zwar noch, Austrian und Swiss, die gehören aber mittlerweile zur Lufthansa. Ja, also das sind keine nationalen Fluglinien mehr. Das sieht zwar immer noch so aus, aber die gehören letztlich zur Lufthansa. Alitalia in Italien, die kränkeln so vor sich hin. Das ist ja auch wahnsinnig teuer für ein Land, so eine Fluglinie zu subventionieren und zu haben. Und auch da kann man wahrscheinlich sagen, für ein großes Land wie Deutschland ist es sinnvoll, eine eigene Fluglinie zu haben, weil die haben dann Frankfurt als Hub, München als Hub. Dadurch reisen dann auch viele Menschen über Deutschland dann weiter. Das macht die Logistikbranche, ist ein wichtiger, für die Logistikbranche wichtig. Also auch aus strategischer Sicht wäre es gut, eine nationale Fluglinie zu haben. Und dann, klar, das, was Sie eben angesprochen haben, da geht es natürlich dann auch mal um Arbeitsplätze. Und wenn wir hier Unternehmen reden, die viele, viele zigtausende von Beschäftigten haben, dann will man ja auch sicher gehen, dass die Menschen ihren Job behalten können. Und wenn da ein Unternehmen insolvent geht und zusammenbricht und da zehntausende von Menschen arbeitslos werden, das hat man dann auch als Staat eine Pflicht. Also das sind so ein paar Kriterien, wo man mal durchgehen kann und sagen kann, macht es Sinn, ein Unternehmen zu retten? Und wenn man sich diese Kriterien anschaut, dann würde man bei der Lufthansa sagen, ja, die Lufthansa erfüllt die meisten Kriterien und so gesehen macht es jetzt prinzipiell schon mal Sinn, darüber nachzudenken, wie man Lufthansa auch von staatlicher Seite unterstützen und auch retten kann.
Nur genau welche Form diese Hilfe annehmen soll, ist ja nach dem, was man hört, relativ umstritten. Der Staat könnte einerseits eine Beteiligung erwerben, hätte dann vermutlich auch gewisse Eingriffsrechte. Die andere Option wäre ein Schutzschirmverfahren, wie etwa bei Condor. Bei der Gelegenheit auch herzliches Beileid an alle ausländischen Kollegen, die gerade das Wort Schutzschirmverfahren lernen müssen. Warum diese Diskussion? Also was spricht aus Sicht der Lufthansa gegen eine staatliche Beteiligung und dann eben für ein solches Schutzschirmverfahren, was ja im Endeffekt eine Art Insolvenz in Eigenverantwortung ist?
Da gibt es zwei Perspektiven. Einmal muss man ehrlich sagen, dass der Staat nicht unbedingt der bessere Unternehmer ist. Ja, es gibt ja einen guten Grund, weshalb fast alle Unternehmen bei uns privat sind, also privat geführt werden. Denn wenn Sie jetzt da Politiker in die Aufsichtsräte von Lufthansa oder anderen Unternehmen setzen oder von Banken, wie das häufig in der Vergangenheit der Fall war, wieso sollen die mehr Kompetenzen haben als jetzt ein Profi, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat? Und es gibt genug Beispiele aus der Vergangenheit, wo staatliche Unternehmen so richtig vor die Wand gefahren sind. Nehmen Sie die Landesbanken. Wir hatten in den 2000er Jahren eine ganze Reihe von Banken, die in Staatshand waren, ja, von den Bundesländern. Jedes Bundesland und jede Landesregierung meinte, müssten eine Landesbank haben, weil man damit schöne, tolle eigene Projekte finanzieren kann, weil man da ein paar schöne Aufsichtsratmandate, die gut bezahlt sind, an andere Freunde vergeben kann. Ich bin jetzt ein bisschen zynisch, aber die Idee war da. Und dann hat man gesagt, ja, dann hat irgendwann die Europäische Union gesagt, Moment mal, das geht so nicht. Ihr könnt nicht hier in einer Privatwirtschaft staatliche Unternehmen haben, die dann auch noch staatliche Hilfe und staatliche Vorteile bekommen. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Das könnt ihr nicht machen. Und dann hat man das so hinnehmen müssen. Dann hat man die staatlichen Garantien für die Landesbanken weggenommen. Die Landesbanken haben das, bevor diese Garantien ausliefen, das nochmal genutzt, so richtig viele Kredite am Kapitalmarkt günstig aufzunehmen, haben in amerikanische Subprime investiert, also faule Immobilienkredite. Und das Ende der Geschichte kennen wir alle, die globale Finanzkrise kam und viele der Landesbanken sind hops gegangen, weil sie sich völlig verkalkuliert hatten, weil sie letztlich keine Ahnung hatten, was sie getan haben. Und der deutsche Steuerzahler hat viele, viele 10 Milliarden Euro an Rettungsgeldern für die Landesbanken aufbringen müssen. Und das zeigt, ein Unternehmen, das staatlich geführt wird in einer Privatwirtschaft, ist nicht immer zum Erfolg verdonnert, sondern manchmal fährt es das so richtig vor die Wand. Also es gibt genug Beispiele. Klar gibt es andersrum auch Beispiele, wo man sagt, ein Versorgungsunternehmen, ein Wasserwerk muss man vielleicht nicht unbedingt immer privatisieren oder sozialen Wohnungsbau. Es gibt gewisse Aufgaben, wo man sagt, da macht es Sinn, dass der Staat das handhabt, weil es halt andere Ziele gibt. Also man muss hier genau abwägen. Und jetzt zu Ihrer Frage, wieso will die Lufthansa? Das ist ja so ein bisschen die Idee, die Lufthansa hat. Sie sagt, die möchte gerne staatliche Unterstützung haben, aber der Staat soll bitte nicht in die Entscheidung reinreden. Und ich habe eben bei den Landesbanken das erwähnt und gesagt, man will nicht unbedingt immer auch staatlichen Einfluss haben. Gleichzeitig würden die meisten von uns Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, wenn der Staat denen jetzt hier 8-9 Milliarden Euro gibt, dann soll der Staat doch auch bitte mitentscheiden dürfen. Dann muss der Staat doch auch bitte versuchen, dass die Lufthansa jetzt nicht Zehntausende von Beschäftigten rausschmeißt und arbeitslos macht. Also das ist so das Spannungsfeld. Ich verstehe die Lufthansa, die sagt, ja, wir sind in der Vergangenheit gut gefahren damit, dass wir privat sind. Also Lufthansa wurde 1997 komplett privatisiert. Lufthansa war früher mal ein staatliches Unternehmen, eine staatliche Fluglinie, wurde dann in den 60er Jahren angefangen zu privatisieren, also teil zu privatisieren. 1997 wurde sie dann komplett privates Unternehmen. Und also man kann beide Seiten verstehen. Die einen, die sagen, wir brauchen Hilfe, wir wollen aber nach wie vor unabhängig entscheiden können, Lufthansa-Perspektive. Und die andere Seite, der deutsche Staat, der sagt, ja, wir geben euch Geld, aber dann wollen wir auch Mitspracherecht haben, was ihr bei den wichtigen Entscheidungen tut.
Wie schafft man da einen Ausgleich zwischen einerseits, man gibt dem Unternehmen diese Flexibilität und der Staat hat ein Mitspracherecht? Also geht das oder gibt es einfach nur, wir müssen uns für das eine oder andere entscheiden?
Na, ich denke schon, dass es eine Lösungsmöglichkeit gibt. Und die Lufthansa erwägt ja eine zweite Option, und zwar sich in ein Insolvenzverfahren zu begeben. Also das, was Sie eben beschrieben haben, ähnlich wie die Condor, dann geht man zum Gericht und sagt, wir sind jetzt im Augenblick zahlungsunfähig. Und dann kann das Gericht entscheiden, die Gläubiger, die der Lufthansa Geld geliehen haben oder Forderungen an die Lufthansa haben, können jetzt erstmal für die nächsten 3-4 Monate keine dieser Forderungen abrufen gegenüber der Lufthansa. Also es besteht ein Schutz der Lufthansa, erstmal zu sagen, so, sie restrukturiert sich jetzt, verhandelt vielleicht auch Schulden und Verbindlichkeiten neu. Das heißt, auch die Gläubiger, die Eigentümer der Lufthansa, aber auch die, die der Lufthansa Geld geliehen haben, müssen auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Und dann ist die Hoffnung, dass man in den 3-4 Monaten da diese Umstrukturierung so gemacht hat, dass die Lufthansa wieder losfliegen kann. Also im wahrsten Sinne des Wortes wieder loslegen kann. Das ist die Alternative. Es ist natürlich sehr riskant, sowas zu machen. Denn wer weiß denn, ob in 3-4 Monaten alles wieder gut ist und die Lufthansa wirklich wieder durchstarten kann und alles wieder sich normalisiert. Und dann könnte man doch wieder vor dem Problem stehen, sagen, es hat doch nicht gereicht, die Krise dauert doch länger an, die Leute steigen doch nicht jetzt alle sofort wieder ins Flugzeug und wollen überall hinreisen. Und dann ist man vielleicht doch wieder bei dem Problem, dass es heißt, oh, jetzt brauchen wir doch nochmal staatliche Unterstützung. Also es ist eine schwierige Abwägung, aber ich bin überzeugt, dass man diese unterschiedlichen Interessen unter einen Hut bekommen kann. Ich finde es nicht schlimm, wenn der Staat, und ich finde es sogar notwendig, dass der Staat auch ein Mitspracherecht hat. Der Staat kann nicht sagen, hier ist das Geld und viel Glück und macht was draus. Der Steuerzahler schenkt euch das Geld, oder na, schenken ist zu viel gesagt, aber möchte hier keinen Einfluss ausüben. Also ich denke, man kann da eine Lösung hinbekommen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass man eine Lösung findet. Aber es gibt natürlich noch ein paar andere Haken. Und das finde ich sehr spannend. Das ist die europäische Perspektive. Und die Europäische Union, die Europäische Kommission hat da auch einige Einwände.
Genau, darauf wollte ich jetzt gerne nochmal zu sprechen kommen. Aber nur noch mal ganz kurz zum Verständnis, was Sie sagen in puncto Schutzschirmverfahren versus staatliche Intervention. Es kann ohne weiteres sein, dass man mit dem Schutzschirmverfahren anfängt, dann merkt, ja, das kriegen wir jetzt doch nicht hin und dann also quasi nach einer erfolgten Restrukturierung dann trotzdem nochmal eine staatliche Kreditlinie braucht.
Das ist denkbar, denn es ist ja nicht so, dass die Lufthansa absehen kann, wie groß die Verluste und wie groß die Kosten sein werden. Wir haben am Anfang unseres Podcasts heute darüber gesprochen, dass wir nicht wissen, wie stark die Wirtschaft einbrechen wird und ob es vielleicht nächstes Jahr nochmal eine zweite Welle kommt und nochmal einen Shutdown gibt. Und wenn das passiert, dann kommt ja nochmal ein Schock auch auf die Lufthansa zu. Also die Unsicherheit über die Zukunft ist so enorm groß, dass man mit Sicherheit nicht sagen kann, jetzt gibt es hier eine Umstrukturierung der Verbindlichkeiten der Lufthansa, die Gläubiger, die Eigentümer müssen, ja, werden zur Kasse gebeten und dann ist alles gut. Wissen wir nicht. Und auch deshalb, glaube ich, wäre es wahrscheinlich keine schlechte Idee, dass der Staat sich auch recht früh dran beteiligt, sodass eben kein größerer Schaden entsteht.
Dann lassen Sie uns mal auf ein weiteres Problem schauen, das im Zuge dieser Lufthansa-Nummer zutage tritt. Das sind die Spannungen, die offenbar zwischen Deutschland und der EU in Sachen Unternehmensrettungen bestehen. Auch da ist das Grundproblem vergleichsweise einfach erklärt. Deutschland hat gigantische Mengen Geld. Mit diesem Geld will es möglichst viele seiner Unternehmen retten. Andere EU-Länder haben diese Gelder nicht und kommen daher auch nicht so gut gegen die Krise an, aller Gemeinschafts-EU-Hilfen zum Trotz. Deshalb fürchtet die EU-Kommission durch diese Rettungen, wie zum Beispiel eben bei der Lufthansa, eine mögliche Marktverzerrung in der EU zugunsten Deutschlands. Ist das berechtigt?
Ja, das ist absolut berechtigt. Denn nehmen Sie mal das folgende Szenario. Der deutsche Staat gibt jetzt ganz viel Geld in die Lufthansa, rettet die Lufthansa, macht sie stärker. In Spanien ist das nicht möglich. Die haben auch eine nationale Fluglinie, Iberia. Die kommt dann in Schieflage. Der spanische Staat kann eben nicht so viel Geld dort reintun oder kann das einfach nicht. Dann geht vielleicht im Jahr die Lufthansa hin und sagt, guck mal, uns geht's gut, Iberia geht schlecht, wir kaufen jetzt Iberia auf und verleiben uns das ein. Dann sagt der spanische Staat und viele Spanier sagen, Moment mal, also der deutsche Staat rettet die Lufthansa, also hier ist ein quasi staatliches Unternehmen und die kaufen uns jetzt hier unsere eigene Fluglinie oder Unternehmen im eigenen Land auf, weil wir nicht das Gleiche tun konnten wie die. Das heißt nicht, dass Iberia im Augenblick schlechter dasteht als die Lufthansa oder weniger wettbewerbsfähig ist oder weniger solide ist, sondern es hängt einfach dann von der staatlichen Unterstützung ab. Und das widerspricht eigentlich jeder Idee und jedem Konzept von fairem Wettbewerb, dass jedes Unternehmen im Wettbewerb bestehen muss. Und das ist die Kritik oder einer der Kritikpunkte der Europäischen Kommission, sagt, wenn wir wirklich einen europäischen Markt haben für die gesamte Europäische Union, dann müssen für alle Unternehmen überall in der EU die gleichen Bedingungen gelten. Und dann kann es nicht sein, dass das eine Unternehmen hier mit riesigen Milliardenbeträgen vom Staat aufgepäppelt wird, aber ein anderes Unternehmen, das in der gleichen Branche ist, genauso gut oder wettbewerbsfähig ist, diese Unterstützung nicht bekommt und dadurch in Schieflage kommt oder dadurch Nachteile erleidet. Und das ist schon wichtig. diese Kritik ernst zu nehmen. Das Gleiche gilt für, es hat auch die Europäische Kommission kritisiert, dass die Bundesregierung jetzt für viele Unternehmen, mittelständische Unternehmen, 100% Kreditgarantien übernimmt. Also die Banken sagen hier, ihr kriegt einen Kredit, der Staat, wenn der Kredit ausfällt, übernimmt 100% des Risikos. Und auch das ist natürlich ein Vorteil, was Unternehmen in vielen anderen Ländern nicht haben. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass ja prinzipiell in einer solchen Situation staatliche Hilfen für einzelne wenige Unternehmen, die wichtig sind, und ich habe am Anfang die Kriterien ja aufgezählt, dass man das nicht mit allen Unternehmen, aber mit ein paar wichtigen machen kann, das ist ja prinzipiell nicht falsch, das ist ja richtig. Nur es zeigt, dass wir für diese Probleme, die wir im Augenblick haben, letztlich eine europäische Lösung brauchen. Dass nicht nur in Deutschland Unternehmen diese staatliche Unterstützung benötigen und das sinnvoll ist, sondern dass im Prinzip in allen europäischen Ländern die Staaten für wichtige Unternehmen, die strategisch wichtig sind, die wichtig sind für die Volkswirtschaft, solche Hilfen ausgeben können. Und darum geht es der Europäischen Kommission, dass man halt faire Bedingungen für alle Unternehmen überall in Europa hat.
Aber das ist natürlich nachvollziehbar, auch die Argumentation. Gleichzeitig muss man natürlich fragen, das ist ja ein längeres Projekt. Also diese Form, also selbst wenn jetzt alle bei diesem Vorschlag, wir brauchen eine europaweite Einigung, die allen die gleichen Bedingungen ermöglicht, wenn da alle mitmachen wollen, das dauert ja eine Weile. Diese Zeit haben viele der Unternehmen, gerade in Deutschland, im Mittelstand nicht. Was macht man dann? Also sagt man dann, okay Kinder, haltet mal die Luft an, wir gucken jetzt, wie wir uns mit der EU einigen und dann melden wir uns wieder. Oder man folgt dem Prinzip, es ist einfacher, um Vergebung zu bitten, als um Erlaubnis und macht einfach. Also wie geht man jetzt damit um?
Na, ich denke schon, dass man, wenn man gemeinsame Regeln hat, sich auch dran halten muss. Und die Europäische Kommission ist ja auch in den meisten Entscheidungen sehr schnell. Also wir reden hier von ein paar Wochen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man das Thema Kreditgarantien, 100% Kreditgarantien, das ist ein Kritikpunkt im Augenblick der Europäischen Kommission und auch Unternehmen, staatliche Beteiligung an Unternehmen wie der Lufthansa, dass man das relativ schnell abräumt. Und das, was ich erwarte und was auch Sinn machen würde, ist, dass die Europäische Kommission gewisse Bedingungen auferlegt und beispielsweise sagt, ja, der deutsche Staat, bitte Bundesregierung, ihr könnt die Lufthansa retten, aber dann dürft ihr auch jetzt nicht das machen, was ich eben beschrieben habe, dann dürft ihr jetzt das nicht als Chance nutzen, schwächere oder Unternehmen in Ländern, die eben diese Möglichkeiten nicht haben, systematisch zu übernehmen. Ja, und da müsst ihr euch dann an gewisse Bedingungen halten. Oder ein anderer ganz Wunderpunkt ist übrigens, weshalb auch viele Unternehmen keine staatliche Beteiligung wollen, weil der Staat dann sagt, ja, wir wollen aber nicht, dass ihr jetzt hier staatliche Gelder bekommt, aber trotzdem Dividenden ausschüttet an eure Eigentümer oder riesige Boni zahlt an eure Mitarbeiter, weil, also wenn der Staat jetzt hier Geld gibt, dann müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein, dann müssen die Unternehmen sich an gewisse Vorgaben halten. Also ich denke, man kann diesen Spagat hinbekommen, dass man sagt, ja, Bundesregierung, ihr dürft das. Aber ihr müsst bitte sicherstellen, dass diese Verzerrungen des Wettbewerbs in Europa nicht so ist, dass es für andere Unternehmen, für andere Regierungen zum Problem wird.
Herr Fratscher, einmal mehr danke ich Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben für den 1. Mai eine Sonderausgabe dieses Podcasts aufgezeichnet. Sollte Ihnen also am Freitag eine neue Folge angezeigt werden, nicht irritieren lassen, das soll so. Darüber hinaus, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben wollen mit Fragen, Anregungen oder weil Sie selbst von den Auswirkungen der Krise, die wir hier besprechen, betroffen sind, melden Sie sich gerne unter info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.